Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie in der nächsten knappen, aber vollen halben Stunde in unserer Sendung. Und das ist unser Programm. Frauen als politische Gefangene im Kommunismus. Im Geschichtskapitel berichten wir über eines der Schicksale. Im Sprachkurs geht es heute dann um das Thema Chai, also Tee. Doch beginnen wollen wir mit der Literatur. Egon Erwin Kisch ist der rasende Reporter, der Meister und Mitbegründer des Genres der literarischen Reportage. Ein abenteuerliches Leben hatte ihn um den halben Globus geführt. Zuletzt hatte er vor den Nationalsozialisten ins Exil nach Mexiko fliehen müssen. Ungebrochen aber blieb die enge Verbindung zu seiner Heimatstadt Prag, in die Kisch schließlich nach dem Krieg für seine letzten Lebensmonate zurückkehren konnte. Im Archiv des tschechischen Rundfunks liegen zahlreiche Bänder mit Erinnerungen von Prager Weggefährten und Bekannten an Egon Erwin Kisch. Thomas Kirschner hat für den folgenden Kultursalon eine Auswahl getroffen. Sie hören eine Wiederholung, die wir bei uns anlässlich des 60. Todestages von Kisch im Jahre 2008 gesendet haben.
Auf seinem Grab ist eine Büste. Etwas so Echtes habe ich noch nicht gesehen. Das ist ohne Frage das am besten gelungene Porträt von Kisch. Wenn Sie vor ihm stehen, dann spricht er mit Ihnen.
So erinnert sich die Prager Übersetzerin Jarmila Hasova-Nečasova in den 70er Jahren an den rasenden Reporter. In Prag ist Egon Erwin Kisch begraben. In Prag wurde er am 29. April 1885 auch geboren. Prag, das Goldene, das geheimnisvolle Prag ist für Kisch Stoff, Inspiration, Heimat. Mit seinen Prager Reportagen legt er den Grundstein zu seinem Weltruhm. Im Marktplatz der Sensationen hält er schließlich noch im Exil in Mexiko Rückschau auf die Jahre an der Moldau. Und auch die Stadt gedenkt ihres Sohnes. Auch in der sozialistischen Tschechoslowakei wird die Erinnerung an Kisch hochgehalten. An den rasenden Reporter mit seinen Berichten aus dem Leben des einfachen Volkes, vor allem aber an den roten Kisch, den Führer der Wiener Revolutionsgarden von 1918, den Berichterstatter aus dem frühen Sowjetrussland. Während die übrige Prager deutsche Literatur totgeschwiegen wird, darf man über Kisch sprechen. Jedenfalls unter den passenden ideologischen Vorzeichen. Zahlreiche Bänder im Archiv des tschechischen Rundfunks zeugen davon. Etwa die folgende Würdigung von Ladislav Stoll, dem Leiter des Institutes für tschechische Literatur und Weltliteratur und ehemaligen Bildungs- und Kulturminister, der sich bis zu seinem Tod 1981 als unermüdlicher Vorkämpfer für die reine stalinistische Lehre ausgezeichnet hat.
Egon Erwin Kisch ist nicht nur eine der größten international bekannten Persönlichkeiten aus dem Kreis der Prager deutschen Literatur, sondern er war in diesem Kreis auch der, der dem tschechischen Volk am nächsten stand. Der, der dank seines feurigen Gefühls für das demokratische Miteinander schon in der Jugend mit dem Leben der Prager Arbeiterschicht und den demokratisch denkenden Vertretern der tschechischen Literatur bekannt wurde, aber auch mit der Prager literarischen Bohème, so dass sich die Literaturhistoriker nun die Frage stellen, ob er ein deutscher oder ein tschechischer, deutsch schreibender Schriftsteller war.
Eine Frage, die auffällig schlecht zum proklamierten sozialistischen Internationalismus passt. Gerade auf Kischs kommunistischen Überzeugungen liegt aber natürlich der Schwerpunkt der Ausführungen des linientreuen Kulturfunktionärs Ladislav Stoll.
Kisch hat klar erkannt, dass hinter den nationalen Konflikten letzten Endes der Klassenkampf stand. Er hat die Gegensätze nicht zwischen den Nationen gesehen, sondern zwischen denen, die unterdrückt sind und denen, die unterdrücken. Unterdrücker und Ausbeuter hat er scharf angegriffen und mit der gleichen Leidenschaft für eine Welt ohne Ghettos und Klassen gekämpft. Und dieses Ziel konnte seiner Auffassung nach einzig und allein im Sozialismus erreicht werden.
Jeho může být prakticky dosaženo jen socialismem. Entscheidend beeinflusst hat Kisch das Leben von Jarmila Hasowa-Nechasowa. Kisch, dem Bekannten der Mutter, verdankt die Übersetzerin ihre Berufswahl. Denn zum 10. Jahrestag des Kriegsbeginns sollte 1924 eine von Kischs berühmtesten Reportagen aus dem Ersten Weltkrieg auch auf Tschechisch erscheinen, der Übergang über die Drina.
Da ist der Kisch gekommen. Ich möchte, dass du mir hier die Drina zum Jahrestag übersetzt. Such dir dafür mal einen Soldaten, sowas kann ich nicht, habe ich gesagt. Aber Kisch hat nicht locker gelassen, bis ich Ja gesagt habe. Und das war meine allererste Übersetzung, der Übergang über die Drina. Und von da an war ich an das Übersetzen verloren. Ich muss sagen, einen so fleißigen Schriftsteller wie Kisch es war, habe ich nie wieder getroffen. Täglich war er von 9 Uhr an in der Bibliothek, da hat er bis zum Mittagessen seine Exzerpte gemacht. Und weil er eben der Kisch war, der sich immer alles einzurichten verstand, hat er sogar so weit gebracht, dass sie ihm die Bücher nach Hause geliehen haben. Er hat tatsächlich sofort alles erledigt und Gisela, seine spätere Frau und damalige Sekretärin, hat alles abgeschrieben. Na, und am Abend ist er dann ins romanische Café gegangen, das ging manchmal bis 3 Uhr in der Nacht, aber morgens um 9 war er wieder in der Bibliothek.
Das romanische Café ist Fixpunkt von Kischs Berliner Jahren. Nach dem Reichstagsbrand kommt Kisch in Gestapohaft, wird aber nach zahlreichen Fürsprachen bald nach Prag abgeschoben. Hier setzt er sich für die Flüchtlinge aus Deutschland ein, erinnert sich Otta Kominík, einer der damaligen Helfer.
Persönlich habe ich Egon Erwin Kisch bei einer Hilfsaktion kennengelernt, die 1933 nach der Machtübernahme der Nazis in Deutschland ins Leben gerufen worden war. Und zwar wegen der verzweifelten Flucht Zehntausender, die ohne Gepäck und alles sich aus dem Reich in Richtung Tschechoslowakei aufgemacht hatten. Hier in Prag haben eine Reihe von Leuten versucht, in dem sogenannten Schalda-Komitee zu helfen. Einmal im Monat haben wir uns im Café Louvre getroffen. Nie ist die Zahl der Leute, um die wir uns gekümmert haben, unter 800 gefallen. Der berühmte Schriftsteller und Namenspatron F.X. Schalda hat wegen seines Alters nicht mehr aktiv teilnehmen können. Führende Persönlichkeit war, jedenfalls wenn er nicht gerade auf Reisen war, Egon Erwin Kisch.
Noch aus den Prager Vorkriegsjahren erinnert sich auch der Film- und Theaterschauspieler Wladimir Schmierdal an Egon Erwin Kisch, an seine ausschweifenden Erzählungen und seine unbändige Lust auf Neues. So.
Erwinem Kischem, sam se seznamil po 33. roce.
Kisch habe ich nach dem 33er Jahr kennengelernt. Kisch ist damals in die Theater gegangen, in denen ich gespielt habe, und manchmal hat er auf mich gewartet. Er war ein neugieriger Reporter. Ich war auch neugierig. So gab es immer interessante Gespräche. Kisch hatte so einen eigentümlichen, ansprechenden Humor und hat zum Beispiel mit großen Gesten von seinem Besuch bei Charlie Chaplin erzählt. Etwa, wie er sich auf Chaplins Wunsch als Filmproduzent ausgeben musste, damit Chaplin von den zudringlichen Mädchen Ruhe hatte, die unbedingt zum Film wollten. Ich kann das nach so vielen Jahren nicht mit der gleichen Laune wiedergeben, aber damals habe ich mich vor Lachen ausgeschüttet. Das war Kisch, ein enormes Wissen und ein ganz eigener Humor. Heute sagt man, der rasende Reporter. Ich würde eher sagen, der lachende Reporter. Das rasende, furienhafte, das war seine wunderbare, unendliche Neugier aufs Leben. Darauf, die Menschen, das Leben und ein einfach alles kennenzulernen.
Bitte poznat, poznat, poznat.
Die Lust auf Neues, auf Abenteuer wird für Kisch in den kommenden Jahren mehr als gestillt. Vor den Nationalsozialisten muss er aus Prag fliehen. Es verschlägt ihn schließlich nach Mexiko. Im März 1946 kehrt Egon Erwin Kisch nach Prag zurück, angetan vom bereits beginnenden sozialistischen Umbau der Tschechoslowakei. Der Epilog eines Lebens, der sich nahtlos in sozialistische Deutungen fügt. Es erinnert sich Ludovic Schulz aus der Presseabteilung des tschechoslowakischen Parlaments, der Ende der 40er Jahre als junger Journalist mit Kisch zusammengetroffen war.
Začal písať knihu o Karlovi Marxovi v Karlových Varoch.
Kisch hatte damals angefangen, ein Buch über Marx in Karlsbad zu schreiben, mit sensationellen Fakten, die vorher niemand gekannt hat. Aber das Buch konnte er nicht mehr zu Ende bringen. Ich glaube nicht an Symbolik, aber Tatsache ist, dass Kisch seine letzte Arbeit Marx gewidmet hat. Dem Mann, dem er es zu verdanken hat, dass er von einem bürgerlichen Journalisten zu einem großen Autor bis heute aktueller und anziehender Werke geworden ist. Und das ist dann doch ein wenig symbolisch.
Ein Monat nach der kommunistischen Machtübernahme ist Egon Erwin Kisch am 31. März 1948 in Prag gestorben. Es ist ihm erspart geblieben, zu dem stalinistischen Terror, der sich in den folgenden Jahren in der Tschechoslowakei entfaltet hat, Stellung beziehen zu müssen. Für seine regimetreuen Interpreten blieb Kisch der literarische Fahnenträger der Revolution. Auch für sie aber gilt Kischs literarisches Bekenntnis, zitiert nochmals von Ludovic Schulz.
Die Lüge, die Übertreibung, die Halbwahrheit, die schreibt sich leicht. Die Lüge ist das elastischste Material. Man kann aus ihr machen, was man will. Die Wahrheit dagegen ist sehr heikel und brüchig.
Thomas Kirschner über das Leben des rasenden Reporters Egon Erwin Kisch. Und wir machen thematisch einen gehörigen Sprung. Denn jetzt frischen wir wieder Ihre Tschechischkenntnisse auf, und zwar mit einem beliebten erfrischenden Getränk, das aus China in unsere Breiten gekommen ist. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Eine Woche haben wir uns beim Lernen mit Kaffee aufgemuntert. Heute wird im Sprachkurs Tee, Chai, serviert. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, aber das deutsche Wort Tee und der tschechische Ausdruck Chai haben einen gemeinsamen Ursprung. Dabei handelt es sich um die chinesische Bezeichnung, die in verschiedenen chinesischen Dialekten unterschiedlich ausgesprochen wird. Während das deutsche Wort aus dem menanischen Dialekt übernommen wurde, geht die Bezeichnung im Tschechischen, aber auch etwa im Russischen oder Türkischen, auf das Mandarinwort Cha zurück. Das Wort Tee bezeichnet ursprünglich einen Aufguss
Nalev
aus Teeblättern. Je nach der Blätterverarbeitung gibt es dann schwarzen Tee,
Černý čaj,
grünen Tee,
Zelený čaj,
oder weißen Tee,
Bílý čaj.
Aber auch Kräutertee,
Bylinkový čaj,
beziehungsweise Früchtetee,
Ovocný čaj,
gelten hierzulande ähnlich wie im Deutschen als Tee,
čaj,
obwohl sie mit den Blättern der Teesträucher,
čajovník,
nichts zu tun haben. Bei der Zubereitung übergießt man getrocknete Blätter mit heißem bis kochendem Wasser und lässt sie ziehen,
vyluhovat.
Eine Errungenschaft der modernen Zeit, die die Zubereitung erleichtert, sind Teebeutel, im Tschechischen allerdings Beuteltee.
Pytlíkový čaj.
Zum schwarzen Tee wird oft Zucker,
Zucker,
Honig,
Met,
Milch,
Mléko
oder Zitrone,
Citron,
gereicht. Die Redewendung aus dem Englischen, das ist nicht meine Tasse Tee,
to není můj šálek čaje,
hat sich auch im Tschechischen eingebürgert. Obwohl die Tschechen keine so enge Beziehung zum Teetrinken haben wie die Engländer. Den Sinn der Aussage, nämlich das verstehe ich nicht, das interessiert mich nicht oder das macht mir keinen Spaß, wird im Tschechischen aber auch durch andere Redewendungen ausgedrückt. Das ist nicht mein Parkett.
To není moje parketa.
Oder aber etwa, darin bin ich nicht geschmiedet.
V tom nejsem kovaný.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Der Sprachkurs war dies wie immer von und mit Markéta Kachlíková. Während Egon Erwin Kisch die kommunistische Machtübernahme erspart blieb, wurde sie anderen zum Verhängnis. Zum Beispiel für das schöne Mädchen aus der Villa am Fluss. So könnte eigentlich der Titel eines Märchens lauten. Das schöne Mädchen, das so genannt wurde, heißt Dagmar Šimková. Zwar hat sie tatsächlich ein Buch geschrieben, es ist aber alles andere als ein Märchen. Es ist das Zeugnis einer politischen Gefangenen, ein Bericht über die Zustände in den Frauengefängnissen der kommunistischen Tschechoslowakei. Mehr über Dagmar Šimková, die 1929 in Prag geboren und 1995 in Australien gestorben ist, erfahren Sie im folgenden Geschichtskapitel von Corinna Anton.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Größe 1,67, Figur mittel, Gesicht rund, Stirn hoch, Augenfarbe braun. So wird Dagmar Šimková in ihrer Aufnahmeakte beschrieben. Am 11. Oktober 1952 wird sie in Untersuchungshaft genommen. Sie ist gerade 23 Jahre alt. Sie ist ins Visier der Staatssicherheit geraten, weil sie regimekritische Flugblätter verteilt und Deserteuren Unterschlupf gewährt hat. Rückblick. ...1948 schreibt sich Dagmar Šimková für Kunstgeschichte und Anglistik an der Prager Karls-Universität ein. Sie ist 19 Jahre alt und gehört zur sogenannten Jazz-Generation, wie die Historikerin Pavlína Kourová erklärt, die sich mit Šimkovas Schicksal beschäftigt hat.
Das waren diese jungen Leute, die sich für Amerika und für Jazz begeistert haben. Sie mochten diese Musik, sie waren freidenkende Menschen, so auch Dagmar Šimková. Sie tanzte gerne, sie lernte Englisch. Sie war sehr hübsch und das Leben machte ihr Spaß.
Dagmar Šimková stammte aus einer wohlhabenden Familie. Der Vater hatte in den 1920er Jahren eine Villa im südböhmischen Písek gebaut, in der Dagmar ihre Kindheit verbrachte. Der kommunistische Putsch im Jahr 1948 veränderte das Leben der Familie. Dagmar musste ihr Studium abbrechen.
Damals entschied die soziale Herkunft darüber, wer studieren durfte. Dagmar Šimková stammte aus einer reichen Familie. Ihr Vater war Bankier. Wenn solche Leute überhaupt studieren durften, dann mussten sie erst einige Jahre in einer Fabrik arbeiten, um zu zeigen, dass sie sich eine Ausbildung an der Hochschule verdienen.
Hinzu kam, dass Dagmars 8 Jahre ältere Schwester Marta 1950 nach Australien emigrierte. Von da an musste Dagmar die Hoffnung definitiv aufgeben, ihr Studium fortsetzen zu können. Stattdessen arbeitete sie erst in einer Textilfabrik und dann als Krankenschwester. Zusammen mit ihrer Mutter durfte sie zwar weiterhin in der Villa in Písek wohnen, allerdings blieb den beiden nur ein Zimmer. Die Küche mussten sie mit den anderen Mietern teilen, die Kommunisten bei ihnen einquartiert hatten. Dagmar Šimková lehnte sich gegen das Regime auf. Sie verteilte regierungskritische Flugblätter und entwarf Plakate, auf denen die kommunistischen Präsidenten Klement Gottwald und Antonín Sapotocký verspottet wurden. Die Staatssicherheit sah darin einen Aufruf zu Protesten gegen die Regierung. 1952 wird Dagmar Šimková nicht nur wegen der Flugblätter und Plakate verhaftet und angeklagt, sie hatte auch zwei Freunde versteckt, die vom Wehrdienst desertiert waren und in den Westen flüchten wollten. Sie wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Ihre Mutter muss als Mitwisserin 11 Jahre ins Gefängnis. Was es in den 1950er Jahren in der Tschechoslowakei bedeutet hat, als politische Gefangene inhaftiert zu sein, erklärt der Jurastudent Lukáš Blažek. Er hat an einem Projekt teilgenommen, in dem Studenten der Karls-Universität den Prozess gegen Dagmar Šimková aufgearbeitet haben.
Československo se hlásilo k zásadám vlastně lidských práv. Die Tschechoslowakei hat sich zur Einhaltung ihrer eigenen Menschenrechte bekannt und auf Drängen der Vereinten Nationen auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterschrieben. Sie hielt sich aber nicht an die Menschenrechte. Im Gegenteil, die politischen Gefangenen hatten überhaupt keine Rechte. Der Status politischer Gefangener, den es eigentlich geben sollte, existierte in Wahrheit nicht. Die politischen Gefangenen genossen keinerlei Schutz. Sie waren in den Gefängnissen zusammen mit Kriminellen eingesperrt, und so auch Dagmar Šimková, die im Frauengefängnis zusammen mit Mörderinnen, Verbrecherinnen und Prostituierten war.
Anna Frantalova, ebenfalls Jurastudentin und Seminarteilnehmerin, ist mit 23 Jahren heute genauso alt wie Dagmar Šimková bei ihrer Verhaftung.
Im Vergleich zu den anderen politischen Gefangenen, die schon 40 oder 50 Jahre alt waren, war sie so etwas wie das Küken im Frauengefängnis. Sie war ein unerfahrenes Mädchen, das gerade aus der Schule gekommen war. Sie hatte noch nicht einmal die Hochschule abgeschlossen. Deshalb denke ich, dass ihre moralische Überzeugung und ihr innerer Wille umso stärker gewesen sein mussten, weil sie noch so jung war.
Dagmar Šimková war in verschiedenen Frauengefängnissen inhaftiert. 1955 kam sie ins Arbeitslager im slowakischen Šeliesovce. Über ihren Aufenthalt dort schreibt Šimková später:
Es regnet jetzt schon den fünften Tag und wir können unsere durchnässten Uniformen nirgends trocknen. Offiziell ist schon Frühling und deswegen geben sie uns keine Kohlen mehr zum Heizen. Wir sammeln Reisig und Äste auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es, sie ins Lager zu transportieren und damit zu heizen. Wenn wir aber Pech haben, nehmen die Wächter sie uns weg und wir können kein Wasser kochen. Es zog ein Gewitter auf. »Arbeitet, Mädchen, arbeitet!« riefen die Wächter, die sich unter dem Wagen versteckt haben. Aber der Donner und der Wind sind noch lauter als ihre Befehle. An diesem Tag habe ich mich entschlossen, zu handeln.
Tatsächlich gelingt Dagmar Šimková 1955 die Flucht aus dem Lager. Zwei Tage lang ist sie frei, bevor Arbeiter sie entkräftet in einem Feld finden und zurück ins Lager bringen. Von der großen Amnestie für politische Häftlinge im Jahr 1960 profitierte Šimková nicht. Das Ziel der Umerziehung, so hieß es in der Gefangenenakte, sei noch nicht erreicht. Die Gefangene zeige offen ihre Abneigung gegenüber dem kommunistischen Regime. Erst 6 Jahre später wird Dagmar Šimková entlassen. Nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen im Jahr 1968 kann sie mit ihrer Mutter über Österreich nach Australien fliehen. Nach 18 Jahren sieht sie dort erstmals ihre Schwester wieder und beginnt ein neues Leben, erzählt die Historikerin Kourova.
Als sie freikam, war sie 37 Jahre alt. 2 Jahre später wanderte sie nach Australien aus. Sie war also schon 39. In diesem Alter schaffte sie es aber noch einmal, ein Studium zu beginnen, und zwar Kunstgeschichte und soziale Arbeit. Sie erlernte dort auch eine Technik, emaillierte Bilder zu malen. Sie hatte etwa 50 Ausstellungen. Die Bilder befinden sich heute in mehreren Ländern in privaten Sammlungen. Sie hatte aber noch mehr Berufe. Sie fing in einem orientalischen Restaurant an, wo sie in der Küche half. Dann machte sie eine Ausbildung zur Stuntfrau. Sie wollte zum Film. Als sie ihr Studium beendet hatte, war sie als Sozialarbeiterin tätig, in einem Gefängnis und in einem Altenheim.
Außerdem wurde sie in Australien auch Autorin. In ihrem Buch Billy is Madame Taki, zu Deutsch Wir waren auch dort, beschreibt sie, was sie in den Frauengefängnissen erlebt hat. Das Buch erschien als erstes 1980 in Kanada im Verlag 68 Publishers, in dem auch andere tschechoslowakische Autoren publiziert wurden, die im Exil lebten. Im vergangenen Jahr kam die 5. Auflage des Buchs heraus. Dem Theaterregisseur Jan Hřešíša, der mit Studenten der juristischen Fakultät der Prager Karlsuniversität den Fall Šimková aufgearbeitet und nachgespielt hat, diente es als Quelle. Der Regisseur war von Šimkovas Buch schockiert und beeindruckt.
Ona vydala ohromné svědectví, je to literárně.
Mit ihrem Buch hat sie ein beeindruckendes Zeugnis abgelegt. Es ist literarisch ein ungewöhnlich starkes Buch. indem sie über Frauen als politische Gefangene schreibt, über die kaum gesprochen wurde. Darüber ist nur sehr wenig bekannt. Doch die Zustände in den Frauengefängnissen, das sagen auch die männlichen Gefangenen, waren noch viel schlimmer als die in den Gefängnissen für Männer. Ich traue mich sogar zu sagen, wenn sie noch leben würde, wäre sie für mich eine Kandidatin für den Nobelpreis.
Zwar verbrachte Dagmar Šimková nach der Samtenen Revolution mehrmals einige Monate in ihrer tschechischen Heimatstadt Písek, traf ehemalige Mitgefangene und kämpfte um Restitutionsansprüche auf ihr Elternhaus, sie kehrte aber immer wieder nach Australien zurück, wo sie 1995 starb. Für die Studenten, die sich mit dem Fall Šimková befasst haben, ist die ehemalige politische Gefangene heute eine moralische Heldin.
Dagmar Šimková ist für uns ein großes Vorbild, weil sie die Hoffnung nicht verloren hat, weil sie nicht aufgehört hat, gegen das Regime zu kämpfen. Sie stand zu ihrer Meinung, obwohl sie wusste, dass sie dafür bestraft werden wird.
Aus juristischer Sicht ist der Fall Dagmar Šimková kein besonders spektakulärer. Anders als die Opfer der großen Schauprozesse in den 50er Jahren ist sie nicht in die Geschichtsbücher eingegangen. In Tschechien ist Šimková heute relativ unbekannt. Dabei sei es wichtig, an die Geschichte Šimkovas zu erinnern, findet die Historikerin Korova.
Wir können uns die Grausamkeit des kommunistischen Regimes besser vorstellen, wenn wir das Beispiel einer einzelnen Person betrachten. Eines 23-jährigen Mädchens, dessen Leben zerstört wurde. Eine junge Frau, die 14 Jahre ihres Lebens im Gefängnis verbracht hat. Die Zeit, in der sie eine Familie und Kinder hätte haben können.
Und noch etwas spricht dafür, sich mit Einzelschicksalen zu beschäftigen, anstatt mit Statistiken. Es gibt schlicht keine Zahlen, die Auskunft darüber geben, wie viele politische Gefangene zwischen 1948 und 1989 inhaftiert waren. Belegt ist laut dem Institut für das Studium totalitärer Regime nur, dass 1990 etwa 264.000 politische Gefangene rehabilitiert wurden.
Frauen in kommunistischen Gefängnissen, ein Thema, das bisher zumindest in Tschechien nicht häufig betrachtet wurde. Und mit diesem Beitrag von Corinna Anton sind wir in unserer heutigen Sendung am Ende angelangt. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch auch auf unsere Webseiten unter www.radio.cz. Dort finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.
Posloucháte vysílání